Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Die heutige Folge beinhaltet drei Buchstaben. W, W, W. Benita, wir haben uns entschieden, über Wahlen in jeglicher Form, die anstehen, die vergangen sind, die uns vielleicht weiterbringen werden, zu sprechen. Wahlen sind gut erstmal. Aber Wahlen kann man natürlich auch für den Brexit sein. Also, wir sprechen über Wahlen. Warum ist das so wichtig in dieser Ausgabe?
Wir sprechen über Wahlen, weil natürlich ist dieses Jahr ja ein großes Wahljahr weltweit, wie wir wissen. Und in Bezug auf England oder Großbritannien gab es eine wichtige Wahl und gibt es demnächst eine ganz wichtige Wahl. Mhm. Und, liebe Kinder, dann gibt es ja auch noch die Europawahl.
Stimmt, aus gutem Grund sagst du, liebe Kinder, weil das dürfen wir jetzt auch
richtig.
16-Jährige wählen.
Sehr gut.
Ja, und ich glaube, das wissen viele 16-Jährige gar nicht.
Vielleicht jetzt,
wenn sie
aufmerksam zuhören.
Ja, das steht bestimmt auf TikTok.
Oder extremen Boomer-Podcast, aber
gut. Aber das
steht. Wir haben auch junge Fans.
Ja.
Jedenfalls ist nämlich die Europawahl, also wir nehmen heute auf, es ist von den zwei Tagen von uns aus gesehen. Und wer es noch vorher anhört, geht bitte wählen. Mhm. Aber nur die richtigen Parteien.
Mhm. Genau, ohne euch zu beeinflussen. Sonst dürft ihr nie wieder Brexit on Toast hören.
Also wenn es um Wahlen geht, möchte ich ein bisschen erzählen aus Großbritannien, wo vor ein paar Wochen die Local Elections waren, also wo so Bürgermeister und solche Leute gewählt
Kommunalwahlen.
Werden. Kommunalwahlen, das ist immer... Es ist ja bei uns, glaube ich, nicht so, aber ist immer am selben Tag. Im ganzen Land werden alle Bürgermeister und Kommunen und so Beiräte.
Also hier ist es ja nur pro Bundesland.
Ja,
also,
ja
aber,
stimmt.
Aber nicht,
da ist es eben
dort ist es
nationweit.
Nationwide.
Ja, genau. Mhm. Und da hat sich natürlich schon angedeutet und wurde dann wirklich ein riesiges Debakel für die Konservativen. Ich schaue hier auf meinen Schwickzettel. Mhm. Die haben nämlich 474 Ämter verloren und sind jetzt haben nur noch 515 von vorher fast 1000 Ämtern, die sie sozusagen inne hatten. Und die Labour hat zugelegt, die haben fast 200 mehr und die Lib Dems haben 100 mehr und dann und die Grünen wie immer nicht so viel, 74 mehr und noch so ein paar andere. Aber jedenfalls haben die Konservativen groß verloren, was jetzt keine Überraschung war, aber doch viel höher als sie gehofft hatten und auch als ihre Gegner zu hoffen gewagt hatten. Also sie haben so viele Sitze verloren, Ämter. Die einzigen, die, sagen wir mal, wichtigere Ämter gewonnen haben, oder einer eigentlich nur, ein Bürgermeisteramt in einer Region, die heißt Teesside, der hat sich absolut distanziert von den Tories. Also während der Wahl konnte man eigentlich überhaupt nicht sehen, dass er eigentlich ein Tory ist. Er hat die Farbe der Konservativen, das Blau, hat er nicht benutzt. Er hat das Wort Conservatives nicht in den Mund genommen. Er hat einfach lokale Issues sozusagen bespielt, ohne zu
also zu fast verraten, parteilos,
dass er ein Tory ist. Und auch, es ist ja dann auch in England dann immer so, dass man auf der Bühne steht und die Zahlen werden aus, also wie viele Stimmen hast du gekriegt und du und die Kandidaten stehen auf der Bühne und einer gewinnt halt, der die meisten Stimmen hat. Und dann haben sie eigentlich immer ihre sogenannte Rosette an, also in der Parteifarbe, also rot für Labour, blau für Conservatives, gelb für Lib Dems, lila für UKIP oder Reform und so weiter.
Und grün für Grün, oder?
Grün für Grün. Und dieser Tory-Mensch, der da gewonnen hat, hatte nicht mal seine blaue Rosette an dem Abend. Mhm. Nur so konnte er dieses wichtige Amt weiter bekleiden.
Undercover, aber was bedeutet denn dieser Verlust von 474 Ämtertropfen nicht mehr?
Ich glaube, es bedeutet halt vor allem weniger Ämtertropfen.
474 Ämtertropfen. Gibt es überhaupt noch?
Weiß ich nicht, aber wäre wahrscheinlich ein Schluck.
Also hätte immer gut.
Könnte man auf jeden Fall, wenn man die Wahl verloren hat, dann Stammball davon trinken. Mhm. 6 Ämter tropfen.
Würde ich sagen. Aber auch 6 Ämter weniger.
Ist das schon spürbar, was sich da jetzt in den Kommunen auf lokaler Ebene tut?
Das glaube ich nicht. Also ich meine, es ist sozusagen, ich glaube, es ist einfach ein Zeichen, dass die Leute die Nase relativ voll haben von den Tories. Ja. Und dann gab es natürlich die wichtigen Sachen sind also natürlich der Bürgermeister von London ist eine ganz wichtige Wahl, der hat also zumindest lokal viel Macht, in London viel zu sagen. Und das ist ein Labour-Bürgermeister, Sadiq Khan, ist jetzt zum dritten Mal angetreten. Vorher, wir erinnern uns, war Boris Johnson der Bürgermeister von London. Und die anderen haben überhaupt keine ernstzunehmenden Kandidaten eigentlich aufgestellt in London, weil der sehr, obwohl ja natürlich sehr viele Leute ihn blöd finden, weil er halt ein Muslim ist und
viel. Ach, nur deswegen finden sie ihn.
Ja, und oder weil er ihm zu ökig ist, weil er sehr strenge Regeln vorgibt, wie man die Luft reinhält. Zum Beispiel ist ganz London seit jetzt mindestens einem Jahr ist überall Zone 30. Also da natürlich Zone 20, weil das sind ja Meilen. Und das macht so einen Unterschied. Ja, als ich jetzt in London war, es ist viel weniger Stau.
Ja, das ist klasse,
wirklich interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute nicht mehr Auto fahren.
Die großen ne? Die Verkehrspolitiker.
Macht doch keinen Spaß.
Ja, 30 geht ja beim 30. Tempomat gar nicht.
Ja, kann man nicht einstellen.
Da springt der mal wieder raus.
Ja,
das naja, also, ich weiß nicht, woran schlau, liegt, schlauer ist, Mann, der Herr.
Also durch bei den Londoner durchaus beliebt. Er hat groß gewonnen und ich glaube, nicht der Nächste, aber auch viele Stimmen sammelte wieder mal Count Binface. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ich kenne nur Count Doku.
Ich kenne nur Count Count von der Muppet Show. Du weißt gar nicht, wovon wir reden, oder?
Count Binface.
Ja, habe ich den noch nie erwähnt?
Nee, toller Name.
Doch, vielleicht schon. Also die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden vielleicht irgendwie eine Folge finden. Wenn, dann gibt es auf jeden Fall eine Brexit on Toast Tasse.
Genau, oh, versprich nicht die Sophie, wir haben nur zwei.
Wir haben nur noch zwei. Also es ist gibt weltweit, es gibt weltweit zwei Tassen und eine davon könnte man kriegen, wenn man Count Binface findet, wobei wir nicht wissen, ob Count Binface überhaupt schon mal vorkam.
Ich glaube, er kam auch vor. Ihr habt
aber erzähl mir kurz über Count.
Count Binface ist ein Mensch, der seit einigen Jahren den Tories Schrecken einjagt. Er tritt nämlich gern überall zu Wahlen an und man weiß nicht, wer er ist. Man sieht auch sein Gesicht nicht, weil er hat also auf seinen Schultern aus Pappe, glaube ich, gebastelt eine Mülltonne.
So eine, das kann nicht sein.
Deswegen
Binface.
Ja, Count Binface.
Wie Crow oder wie. Und so tritt der auf.
Man weiß, er hat da noch so eine Art Umhang eigentlich an, weil er ist ja ein Count, also er hat wie so ein Cape und da hat er eben diese Mülltonne oben. Die muss aus Pappe sein.
Das ist Banksy.
Das
wäre
so ein bisschen schwer.
Das ist Banksy wahrscheinlich.
Also das könnte sein, aber man weiß nicht, wer es ist, aber Count Binface hat immerhin 21.000 Stimmen oder so gesammelt.
Stark.
Und der tritt also bei jeder Wahl, wo er irgendwie kann, tritt er an.
Aber sieht er, hat der Gucklöcher da drin?
Er muss irgendwie Gucklöcher haben, weil er läuft ja nicht gegen die Wand.
Der hat vielleicht einen Screen.
Und er hat einen Twitter-Account, der mit vielen, also Ex-Account mit vielen Followern und mischt sich durchaus in die politische Debatte ein.
Aber was mit welchen Themen?
Also sagen wir mal, was uns betrifft, der ist auf unserer Seite, weil es ist natürlich absoluter Brexit-Hasser auch und vor allem Populisten-Hasser und spalterische, weiß nicht, Desaster-Kapitalisten-Verabscheuer.
Vielleicht könnten wir uns von einem Mülltonnenhersteller sponsern lassen.
Ja, er könnte sich eigentlich sponsern lassen.
Er könnte sich sponsern, aber vielleicht ist es ja auch Boris Johnson, wer weiß.
Das glaube ich nicht, weil dazu ist Count Binface zu groß. Ich glaube, Boris Johnson ist ja relativ untersetzt.
Ja,
okay. Außerdem sind die auch sicher schon mal gemeinsam irgendwo auf einer Bühne gestanden.
Aber wenn der einen Auftritt irgendwo hat, dann hat der die auf und wenn er was isst, ist das alles in der Tonne drin?
Er ist halt öffentlich, isst dann nichts. Vielleicht hat er innen so einen kleinen Strohhalm und irgendwie, weil es gibt doch immer dieses...
So einen Tank auf dem Rücken.
Ja, so einen Tank auf dem Rücken. Also... Das ist Count Binface, der ist auch angetreten.
Ah, ich liebe es.
Ja, also das haben die Engländer ja immer. Also in den 90ern gab es eine sogenannte Monster Raving Loony Party. Die trat auch immer an und sie waren irgendwie dafür, dass den Weltfrieden durch Levitation zu retten. Dass also alle sollen meditieren und dass man eben so
sehr gute Idee. Würde vielen gut tun. Nichts tun mehrt den Frieden der Welt.
Und alle sollen levitaten und dadurch wird der Weltfrieden, obwohl ich weiß nicht mal, ob das die Monster Raving Loony Party war, aber die gab es jedenfalls auf jeden Fall. Und dann gab es die Levitator, die eben Weltfrieden durch Levitation, ich weiß nicht, ob es dieselben waren, aber es gibt immer exzentrische.
Aber Binface hat tatsächlich eben jetzt auch diese vielen Stimmen bekommen bei der Corona. Also von dem wird man auch weiter hören oder aus der Tonne wird es schallen.
Wie ist es dann von akustisch? Also hört sich das dann immer so tonic an.
Naja, es ist ja keine.
Malamana.
Es ist ja keine Metalltonne.
Ach so,
also es ist Kunststoff. Irgendwie gebastelt haben aus
Pappmaché. Ja, wahrscheinlich.
Ich möchte ihn eigentlich mal in echt erleben, weil ich kenne ihn auch nur auf Fotos. Also den kann man ruhig mal googeln. Count Binface ist immer.
Das erinnert mich an den, mal vor ein paar Jahren, an den deutschen Beitrag auf der Biennale in Venedig. Da war doch die wie hieß sie, hat sich damals genannt, die Künstlerin, irgendeinen lustigen Namen, und die hatte einen, also keine Mülltonne, sondern einen Stein auf dem Kopf.
Ah ja.
Ja.
Ja, und bei der Documenta gab es mal eine sprechende Röhre. Okay, aber jetzt, wir schweifen wirklich ab, weil wir ja an sich dabei sind, bei der ersten Wahl in unserem Wahlspezial, drei Wahlen, wir sind bei der Kommunalwahl, die, wie du sagst, noch keine großen Auswirkungen hat.
Also
hat denn Labour daraus groß getrommelt jetzt, weil sie so viele Sitze irgendwie...
Natürlich haben sie getrommelt, also, und es wurde gesagt, das ist jetzt einfach ein Zeichen auch, dass das Land die Nase... Also da war ja auch noch kein Datum ernannt für die General Election, also dieses Jahr passieren muss. Ja. Und alle warteten eigentlich händeringend darauf, dass Rishi Sunak endlich sagt, wann die Leute wieder wählen gehen dürfen. Und da hatten sie halt nur die Kommunalwahl, und vielleicht lag es auch zum Teil daran,
hätte man das nicht verknüpfen können?
Ja, nee, das ist, glaube ich, noch nie
aus
vorgekommen.
Praktischen Erwägungen.
Das überfordert die Leute. Ja. Und es sind auch andere Wahlkämpfe.
Ja, stimmt. Und andere Wahlzettel auch.
Ja, andere Wahlzettel. Und jetzt vor ungefähr 2 Wochen, ja, hat Rishi Sunak, also anscheinend hat da in dem Moment niemand damit gerechnet, hat er endlich den Wahltermin aus dem Hut gezaubert, nämlich den 4. Juli. Da wird das Land an die Wahlurnen gebeten.
Ist doch relativ knapp.
Es ist relativ knapp, und vor allem, ich habe gestern gehört im Radio, dass, es ist ja so, der Premierminister muss zum König, also früher Königin, jetzt König gehen und um Erlaubnis bitten, das Parlament aufzulösen und eine neue Wahl auszurufen oder anzubrauen. Und das darf der König natürlich nicht erlauben, aber er muss trotzdem fragen. Und normalerweise ist immer erst so, dass der Premierminister natürlich mit seinem Kabinett spricht und so mit der Partei, und die sagen dann, ja, okay, finden wir auch in Ordnung. Und dann geht er zum Regenten und bittet um Erlaubnis. Aber diesmal ist Rishi anscheinend gleich zum Palast, ohne sich da erstmal abzusichern mit seinen eigenen Leuten, und hat den Wahltermin festgesetzt, weil wenn der mal vom König dann auch festgesetzt ist, dann ist der unverrückbar, und hat erst dann seinen Mitstreitern gesagt, dass er die Wahl jetzt festgesetzt hat. Es gibt nämlich Spekulationen, dass, wenn er das vorher besprochen hätte, dass...
Das nicht durchgekriegt.
Ja, weil die Partei ja in so einem völligen Zustand ist, dass sich dann schon wieder Leute gemeldet und gesagt haben, nein, wir müssen jetzt erstmal Rishi Sunak absetzen mit Misstrauensvotum und nochmal wieder neuen Vorsitzenden wählen und so. Also, naja. Also das scheint vielleicht tatsächlich
zu stimmen. Und ist genehmigt und ist also in Stein gemeißelt?
Ist in Stein gemeißelt.
4. Juli, ja. Symbol.
Da machen wir natürlich dann danach gleich eine Brexit und Toast Spezial. Also.
4. Juli, aber das ist ja dann sehr ja unter der Woche, oder?
Donnerstag, müsste es eigentlich sein. Eigentlich wird immer Donnerstag
gewählt in England.
Mhm. Ah ja.
Ich weiß nicht, warum.
Wie machst du das dann arbeitstechnisch? Also wenn du jetzt im Büro oder auf Arbeit bist. Da gibt es ja
auch eine Briefwahl.
Ja. Da machst du es mit der Briefwahl. Ja.
Okay. Was in England jetzt neu ist, das hat Boris Johnson eingeführt, man muss sich registrieren, bevor man wählen gehen
wie
darf.
Wie in Amerika.
Wie in Amerika, genau das, nämlich Verhinderung möglichst der Jungen, weil viele Jungen denken da nicht dran oder haben keinen Bock. Mhm.
Ländlichen.
Die gleichen Methoden haben die Tories da schon eingefädelt, und das scheint auch ein bisschen ein Problem zu sein, dass eben wenige die unter 30 oder bis 35-Jährige wirklich sich noch viel zu wenig registriert haben. Ob das die Tories jetzt rettet, wage ich zu bezweifeln. Aber
dann hiermit auch ein Aufruf von uns, bitte.
Nach England.
Ja. Go voting.
Go register
and then go vote.
Ja.
Nicht in. Genau. Ich hänge gerne immer ING dran.
Ja.
Es ist not the continuous form, weil du gehst ja nur einmal.
Ja, ja, eben.
Du machst einen.
Okay. Also register and vote, please.
Ja. Also, ja, naja, das jedenfalls steht jetzt das Wahldatum fest, und das Land also sofort natürlich alle, die ganze Medien alle in einer Erregung erfasst, und jetzt müssen natürlich alle sich äußern, und es gab eine saublöde TV-Debatte zwischen Sunak und Starmer, wo die Moderatorin, also keinen hat zu Ende reden lassen. Es wurde nur irgendwie alles immer abgebrochen. Und also ich persönlich finde diese TV-Debatten wirklich ultra dämlich und nervig, weil es immer, ich bin jetzt nicht nur in England, wird so runtergebrochen auf nichts, und es ist einfach nur so ein Schlagabtausch. Und keiner kann hinter, ich finde besser, ehrlich gesagt, Interviews mit den einzelnen Leuten, vielleicht mit demselben Interviewer, aber meinetwegen immer eine halbe Stunde oder eine Stunde Interview zu denselben Themen vielleicht. Aber ich finde, da lernt man.
Die wollen die halt in dem Combat sehen, in dem Battle.
Ja, also ich habe nur gelesen, der Rishi Sunak hat sehr stark quasi auf Attacke gesetzt.
Ja, der hat also in die Welt gesetzt, dass wenn Labour die Wahl gewinnt, werden die Briten 2000 Pfund mehr Steuern zahlen. Das hat er also dauernd wiederholt. Und das klang so, also erstens, als sei das sicher. Zweitens, als würdest du im Jahr 2000 Pfund mehr Steuern zahlen sofort. Und Keir Starmer, zur Verwunderung vieler anscheinend, hat das gar nicht so klar zurückgewiesen. Er hat ihn da so reden lassen. Und am nächsten Tag hat Keir Starmer aber dann eben irgendwelche Dokumente rausgeholt, die eben belegen, dass das nicht stimmt. Mhm. Das ist eine völlige schwachsinnige Rechnung. Wenn, dann ist es über die ganze Legislaturperiode, nicht über ein Jahr. Und auch anderes, was Sunak sagte, stimmte da nicht. Und seitdem muss Sunak sich jetzt wieder verteidigen, dass es eine Lüge war, aber es ist egal. Das ganze Land diskutiert quasi über diese 2000 Pfund, die wahrscheinlich gar nicht stimmen, aber auch selbst wenn sie stimmten, worüber nämlich das ganze Land nicht diskutiert, ist was?
Hä? Hund, Katze, Maus, I don't know.
Der Montag, Brexit. Dienstag. Der
Ach ja, Brexit. Ja, 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 Brexit, ja, 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 wir sind schon praktisch.
Leute.
Wir sind im Tunnel.
Ihr seid im Tunnel, ja, weil.
Wir sind schon total betriebsblind.
Ja.
Brexit blind.
Es wird über alles Mögliche rumdiskutiert, also zum Beispiel über diese 2000 Pfund, und über Rishi Sunak hatte auch gesagt, sie wollen wieder National Service, also so wie ein bisschen hier so ein soziales Jahr oder Wehrpflicht wollen sie einführen, haben also da verschiedene Sachen, reden über alles Mögliche oder auch wie viel grüne Energie sie jetzt auch die Labour, so wir machen jetzt GB Energy, ist so eine Idee, dass man sozusagen ein nationalisiertes Energieunternehmen, um sich unabhängiger zu machen von äußeren Kräften, und es soll natürlich auch möglichst grün sein und es gibt alle möglichen Sachen, aber kein Mensch erwähnt den riesen Elefant im Raum, nämlich den Fakt, dass Großbritannien nicht Mitglied der EU ist. Mhm. Ja, so, das ist also mal das Erste. Meiner Meinung nach ist das alles Schein, das ist wie so ein Scheingefecht, weil das Urproblem, an dem die Gesellschaft krankt, wird nicht benannt von keinem. Dann gibt es ja aber noch unseren Freund Nigel Farage, der dann, als der Wahltermin verkündet wurde, hat er dann gesagt, nein, also er ist ja jetzt nicht mehr in der Politik, schon gar nicht in England. Er wird nicht sich aufstellen lassen für irgendwas, und außerdem ist Amerika viel wichtiger, weil er ist ja natürlich ein Trump-Unterstützer und Trump-Helfer, okay. Und er muss da einfach, er wird da auch gebraucht und so. Mhm. Ja. Nur um dann 3 Tage später oder vielleicht eine Woche später auf Twitter zu schreiben, er macht heute Nachmittag um 4 ein Emergency Election Announcement, wo man sich schon fragt, hä, what the fuck, was für ein Emergency Election? Du bist kein Abgeordneter, ja. Du bist kein Parteivorsitzender, du hast überhaupt keine Ämter inne. Trotzdem Emergency Election und dann wie immer die ganze Presse schon wieder begeistert, steht sie da, um seinen scheußlichen Worten zu lauschen. Und dann hat er eben nachmittags gesagt, also er kann einfach die Leute nicht im Stich lassen. Er wird jetzt doch kandidieren. Und zwar für die Reform Party, die vorher UKIP war, also die UK Independence Party, jetzt heißt die Reform. Mhm. Deren Vorsitzender ist ein Mensch namens Richard Tice, der ist so ein ganz gut aussehender, völlig uncharismatischer Schwachkopf. Und die Reform Party ist überhaupt keine Partei, das ist eigentlich eine Firma. Das ist eine Limited Company oder so. Und Nigel Farage hat sich dann also, die gehört ihm, diese Firma, da hat er sich jetzt in den Kopf dieser Firma gesetzt und gesagt, er kandidiert für die Reform Party in Clacton-on-Sea. Clacton-on-Sea ist einer dieser Orte in England, die eben seit Jahrzehnten vor sich hin dümpeln, total vergessen sind.
Wo
von der Welt.
Liegt der?
Ja, das ist, soweit ich weiß, ist auf jeden Fall am Meer. Und zwar an der Ostküste. Mhm. Wo das da ist, weiß ich leider auch nicht. Und Clacton-on-Sea hat 70% im Referendum for Leave gewählt. Also die waren sehr hohe Leave-Mehrheit. Aus den Gründen, die wir schon 100-mal besprochen haben. Leute, die einfach gehofft haben, da wird es besser und es kann ja nur besser werden. Und es liegt alles an der EU, wie unser ganzes Elend. Mhm. Ja. Und außerdem hassen wir Ausländer und so. Nigel Farage hat also diesen Sitz ausgesucht. Das ist dann das 7. Mal, dass er fürs Parlament kandidiert. Wenn er gewinnt, wäre es das 1. Mal, dass er einen Sitz gewinnt. Er war noch nie im Parlament.
Ach so. Ja. Mhm.
Das ist ja doch sein großer Traum, natürlich.
Er
hat noch,
ja, obwohl er ja Westminster hasst und das Parlament hasst. Und, aber anscheinend will er doch dringend rein.
Mhm. Vielleicht setzt er sich auch irgendwas auf den Kopf.
Ja, es wäre schön.
Ein Chlorhuhn.
Das wäre toll, so mit so wackeligen Flügeln, wie diese Wiesenhelme.
Ja, ja, genau.
Oh, stark. Chlor-Wiesenhelm. Tolles Merchandising-Produkt. Wie immer nicht im Brexit on Toast Fanshop.
Nee, natürlich nicht.
Schon gar nicht geklort.
Dürfen wir ja auch gar nicht.
Ja, also er wird jetzt doch stehen für diesen Sitz und jetzt sind das fürchten, oder das fürchten viele, oder ich meine, ich finde es eigentlich auch okay, wenn er mal im Parlament sitzt, er hat einen solchen Einfluss auf die Parteien, auf die ganze politische Welt in Großbritannien, dass es eigentlich nur recht und billig ist, wenn er endlich mal auch im Parlament sitzt. Man muss aber merken insgesamt, dass die Leute, glaube ich, die Nase so ein bisschen voll haben von seinem, also er fängt natürlich jetzt wieder von vorne an und die Ausländer, Immigration und das ganze Land ist kaputt und diese Immigration und er ist der Einzige, der den Brexit erwähnt. Dadurch, dass die Labour-Partei sich auch weigert, das zu benennen, wem haben sie jetzt das Feld überlassen? Herrn Farage und der sagt natürlich, ja, also Brexit ist eine Katastrophe, weil natürlich schlecht gemacht und beschissene Verhandlungen und wenn er das jetzt alles in die Hand nimmt, dann
läuft die
dann
Sache.
Wird's so super.
Dann wird's klasse.
Und die Tories sind vorbei und they're dead and they don't deserve to rule anymore und er ist jetzt der neue Reformhengst und wenn die Reformpartei Glück hat, und ist nicht reüssiert, dann können die vielleicht 3 Sitze kriegen. Aber die Tories sind dann also einfach komplett am Ende. Und er wird dann so, also die Fantasie von ihm, und ich meine, es ist durchaus möglich, er wird die neuen Tories. Die Konservativen sind einfach am Ende. Wie wir auch schon manchmal gesprochen haben, sind ja ausgehöhlt, wie von so einem Parasiten gefressen von innen.
Nur noch eine Hülle. Es ist
nichts mehr übrig von der eigentlichen Tory-Partei. Und er und seine Leute sind dann die neue whatever. Mhm. Konservativ kann man kaum sagen, Fraktion. Es gibt nämlich Berechnungen, nachdem die Tories ungefähr nur noch 40 Sitze kriegen würden im Parlament. Und manche sagen sogar, es gibt keinen einzigen sicheren Tory-Seat jetzt im Moment. Also weil es so schlecht ist.
Vielleicht dazu noch eine Frage. Jetzt die Kommunalwahlen, ist das dann ja letztlich wahrscheinlich ein ähnliches Verfahren, oder?
Es ist immer dieses First Past.
Genau, und da sagt man jetzt, also ja. Es kann sein, dass...
Es gibt manche, die sagen, also es gibt dieses Mal keinen einzigen Safe Seat für die Tories. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass sie ungefähr nur noch 40 Sitze haben, da gibt es viele Leute, die das schon profitieren. Ich meine, das gab es noch nie. Ich weiß nicht, unter Tony Blair nicht mal, glaube ich, als er das erste Mal die Wahl gewonnen hat mit einer riesigen Mehrheit. Und also die Tories, denen geht so ein bisschen nass nahe. Und auch ihr Wahlkampf ist von vornherein, also als, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie Rishi Sunak den Wahlkampf ausgerufen hat, das Wahldatum, es hat geschüttet in Strömen, geschüttet. Er stand vor Downing Street, wie
das wurde macht. Sehr schön schon parodiert, unter anderem von Willkommen in Österreich, Maschek. Großartig, bitte anschauen auf der Seite dort. Als es dann so geregnet hat und er da im
Vollregen stand. Vor der Tür von Downing Street.
Auf einen feinen Anzug, der das gut aufgenommen hat.
Wurde voll geregnet und von Weitem hörte man immer ganz laut mit dem Lautsprecher, Things can only get better. Das war so ein Song, den die Labour-Partei in ihrem 1997-Wahlkampf immer, Things can only get better. Und das ist so ein Typ, der da seit Jahren vom Parlament steht und Steve Bray heißt der und protestiert. Und
er wurde auch immer verbitterter vom Gesicht, weil er so trotzig gegen den Regen angesprochen hat. Und dann irgendwann kam noch eine Assistentin und hat das Skript noch geholt, das natürlich mittlerweile völlig durchweicht war. Also es waren tolle Bilder, bitte.
Hat es dann laminiert?
Nochmal, das weiß ich nicht. Ja, okay. Jetzt glaube ich, geföhnt.
Vor allem einer sagte auch, einer, der so ein Ratgeber für feine Herren ist, der sagte, in solchen Situationen haben früher Herren ein aufklappbares Stoffgestell über ihren Kopf gehalten.
Einen
Regenschirm.
Ein Umbrella?
Gibt ja auch schöne, auch so mit dem
wunderschönen.
Ja, der jetzt tolle im Hochwassergebiet, transparent mit Bayern-Wappen drauf.
Hat auch so tolle Gummistiefel
an. Super. Auch im Merchandising.
Im PR
Merchandising. Wir haben das beste Buch, was
im Landesregierungs-Merchandising. Du, aber wir müssen ein bisschen insofern
weitermachen.
Wir haben ja von drei Ws schon zwei besprochen, nämlich Kommunalwahlen. Am 4. Juli stehen die großen Wahlen an in England. Und jetzt stehen ja auch Europawahlen an. Und da haben wir in der launigen Vorbereitungsrunde gedacht, Mensch, Europa, ach, da ist ja gar nicht mehr England dabei.
Nee.
Weil die ja ausgetreten sind.
Die dürfen gar nicht mehr.
Sonst gäbe es den Podcast nicht.
Ja, eben.
Die haben aber beim letzten Mal mitgewählt und diesmal nicht. Ist das irgendein Thema in
England? Naja, also die, ich glaube, viele Engländer wissen aber überhaupt nicht, dass jetzt die Europawahlen stattfinden. Also erstens haben sie ja ihr eigenes Wahlspektakel und das wissen die meisten Leute tatsächlich nicht. Was wir ja gerade vorher nachgeschaut haben, ist, dass sie letztes Mal noch mitwählen durften, wobei das schon 2019 war, also nach dem Referendum, aber vor dem
vor Austritt. Dem Austritt und,
das und vor dem Inkrafttreten des Brexit.
Ja, genau, vor dem,
vor dem Austritt.
Austritt, ja.
Und deswegen, man kann sich noch erinnern, vielleicht die etwas Älteren unter uns erinnern sich wahrscheinlich noch 2019, dass das ja so ein bisschen debattiert wurde, warum macht man das eigentlich noch, wenn die sowieso, damals war ja zu der Zeit 31. Oktober der Stichtag, dass sie rausgehen, dass sie dann im Juni noch wählen gehen.
Im Mai.
Im Mai, danke.
Nicht im Juni.
Im Mai noch wählen gehen, aber das haben sie dann gemacht und da gab es doch auch so ganz unschöne Szenen. War nicht der Farage auch im EU-Parlament oder welcher?
Ja, Farage
im EU-Parlament. Ja, genau, und die haben doch dann nochmal so richtig, nochmal so ein bisschen.
Ja, das war ja am Schluss, als sie wirklich, also es war ja furchtbar, ne, es war so schlimm. Das war, und viele EU-Abgeordnete, also viele haben ja auch, haben geweint, also auch die sozusagen britischen EU-Abgeordneten, die nicht von der Farage-Abteilung waren, sie haben geweint, weil sie einfach diesen riesigen Schritt, was das für ein entsetzliches Outcome ist. Und dann diese Brexit-Partei oder UKIP oder wie sie da auch immer hießen, die sie da aufgeführt haben, als dann die Hymne gesungen wurden, die Europa-Hymne, also alle mit dem Rücken. Also ich meine, es war mit dem Rücken zum Publikum.
Zum Publikum,
ja. Also das war wirklich, es war nur noch erbärmlich. Nur noch erbärmlich. Mhm. Aber dass die Europawahl und wie wir ja euch schon gesagt haben, liebe Kinder, wir sollten alle wählen gehen, nämlich Großbritannien darf nicht mehr mitwählen und ein großer anderer europäischer Tag, über den ich auch noch sprechen wollte, kurz, haben wir noch Zeit?
Haben wir noch ganz kurz Zeit, genau, Zeit, den müssen wir tatsächlich noch erwähnen mit einem anderen Buchstaben.
Und wir haben aber dann noch ein W, ganz zum Schluss. Aber,
okay, den das bringst du rein, also es wird immer mehr. Aber nimm uns noch mit an zu dem unbedingt auch nötigen.
Das nötige, ich weiß gar nicht, ob es leider ist, aber gestern.
Nein, aber das überhaupt, ja, warum wir es erwähnen müssen, hat ja irgendwie, hätte damals nicht sein sollen. Wir sprechen etwas kryptisch.
Ah ja.
Also okay. Es geht um den D-Day.
Wenn man ganz weit zurückgeht. Genau, es geht um den D-Day, der gestern sich zum 80. Mal gejährt hat, also der Tag, an dem die Alliierten an den Stränden der Normandie gelandet sind, um Europa zu befreien von den, weiß gar nicht von wem eigentlich, von irgendwelchen unguten Kräften.
Kann man selber nachlesen.
Die hier
ja, so meinte ich. Natürlich ist der D-Day selber.
Ja, genau, und der D-Day hat sich gestern gejährt zum 80. Mal und es gibt ja jährlich, gibt es ja eine Feier und wenn es natürlich sich zu einer Dekade jährt, gibt es eine ganz große Feier. Und jedes Jahr kommen ja noch Veteranen und dieses Jahr waren wirklich noch einige dabei, die wirklich da mitgekämpft haben. Also der Jüngste war 96, also von den amerikanischen Veteranen. Da kamen irgendwie, ich glaube noch 100 oder so kamen angeflogen.
Ja, ja.
Und der Jüngste war 96, wobei in Amerika man dann noch sagt, es war sehr gut, weil der Joe Biden sah mal wieder ganz jung aus, weil der war natürlich auch da. Und Macron hat groß natürlich geredet und die Trikolore und alles und der Flyover und alles war toll. Und aus Großbritannien kamen natürlich auch die Soldaten dazu und jetzt junge Soldaten auch, um zu zeigen, dass wir natürlich immer noch groß vereint kämpfen. Und die haben sind aus dem Flugzeug abgesprungen. Es waren nämlich Fallschirmjäger.
Ah, ja.
Weil damals, glaube ich, auch Fallschirmjäger vielleicht auch mit abgesprungen sind. Das weiß ich nicht. Jedenfalls kamen die auch und haben sich da aufs Feld fallen lassen und mit ihrem ganzen Ding und alles ganz toll. Und dann mussten sie aber als nächstes erstmal durch die Passkontrolle. Weil die Franzosen hatten da also eine Passkontrolle
auf. Das kann nicht sein.
Hatten eine
Wasser in diesem kleinen Ort
auf dort. Feld, am, auf dem Feld.
Bei der Veranstaltung.
Das kann nicht sein. Die mussten dann mit dem Finger abdrücken und so, weil es sind ja jetzt neue Regeln auch für eben die Briten, genauso wie die Amerikaner und so, die müssen Finger abdrücken. Das müssen, also ich nicht gesehen. Jedenfalls mussten für die D-Day Celebrations, wo die Allies zusammen diesen Sieg über die Nazis feiern, haben die Franzosen, ich weiß nicht, ob wirklich mit Fleiß oder ob es halt einfach Regulierung ist. Weil die Amerikaner, die hingeflogen sind, mussten ja natürlich in Amerika auch erstmal ihre Sachen ausfüllen. Die sind ja auch nicht ohne Bürokratie rübergekommen. Die sind also da mit ihren Fallschirmen gelandet. Also haben alle Fallschirme gemacht und dann erstmal so Fingerabdruck und so.
Hatten die alle ihren Ausweis dabei? Das ist
da waren so mobile Stationen,
also, muss man sich vielleicht nochmal nachschauen. Das Tolle ist ja, wir haben ja keine Shownotes, deswegen kann man sich diese ganzen Sachen einfach selber suchen
und
selber nachschauen. Ist ein tolles Produkt.
Vielleicht nochmal Shownotes einführen, wenn ich ganz fleißig bin. Aber ja, das sollte man sich unbedingt anschauen, weil es ist wirklich absurd. Und die haben da alle gestern gefeiert, um die Kräfte, die haben das besiegt, was heute in Europa ja viele doch wieder echt ganz schön finden. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber richtig.
Kann man gar nicht.
Das war das D.
Das war das D.
Das war das D und das war diese Folge.
Vielleicht nochmal die Aufforderung, geht wählen.
Ja, du hattest noch
und
was.
Und ich hatte noch ein W und zwar nur ganz kurz, weil das fand ich noch ganz schön auf unserer Liste. Was würde denn passieren, wenn ein Wal, wir haben ja von Wahlen geredet, ein Wal sich mal wieder in die Themse verirren würde, passiert ja manchmal. Mm. Was würde dem Wal drohen?
Ich glaube, der hätte eine schlechte Wahl getroffen, wenn er in die Themse hochwahlen würde, weil die haben wir ja auch schon mal besprochen, die englischen und britischen Waterways leiden unter entsetzlicher Verschmutzung.
Ach so.
Weil die ganzen privatisierten Wasserfirmen und Utilities über Jahrzehnte fast nichts investiert haben, aber irrsinnige Dividenden abgeschöpft. Aha. Und es ist natürlich sowieso vieles marode, weil es auch alte Infrastruktur ist. Und jeden Tag werden ungezählte Millionen Kubikliter oder was weiß ich, ungeklärte Abwässer in die Flüsse und so.
Also würde der Wal kehrt machen.
Und der Wal müsste kehrt machen oder er würde sich wahnsinnig übergeben. Es kommt jetzt in letzter Zeit, hört man immer wieder in London auch, in dieser Gegend, in diesem kleinen Stadtteil, kein Wasser trinken. Da wird dann Wasser hingebracht, weil die Leute speien nur noch und sitzen auf dem Häuserl.
Da kriegst du Darminfektion.
Da kriegst du ordentliche Darminfektion, weil da das Wasser nicht ganz so rein ist, wie es sein sollte. Und ich kann euch auch noch mal sagen, was da als Neuestes, welcher Erreger da war.
Oh ja, machen wir den noch mit rein.
Cryptosporidium. Für unsere Science Interested.
Ah, wie heißt der?
Zur Cryptosporidium.
Aha.
Ganz unangenehmer Zeitgenosse. Also wenn der Verdauungstrakt gerät, dann wird es unangenehm.
Das ist lange so, dass da so viel ungeklärte Abwässer reinfließen, nämlich seit dem 31. Januar 2021, Brexit Day. Weil die natürlich gibt es keine EU-Regulierung mehr, die genau vorschreiben, wie viel du da Scheiße einleiten darfst. Und zweitens sind die meisten Chemikalien zum Klären, kommen wohl aus Kontinentaleuropa. Und die einzuführen ist natürlich jetzt viel teurer geworden und schwieriger. Und deswegen werden nicht mehr eingeführt und so weiter.
Ja, es nimmt wirklich kein Ende. Das ist einfach, deswegen gibt es diesen Podcast auch, weil es so viele Felder betrifft, warum der Brexit beknackt ist.
So ist es. Und deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Und,
aber bald weiter.
Ja. In diesem Sinne haben wir
herzlichen Dank, Benita.
Wir haben keinen Cliffhanger.
Wir sprechen
dann natürlich über den Ausgang. Also wir werden sicher nicht nochmal vor den
Wir werden den Wahlkampf hier nochmal. Vielleicht wird der Brexit machen. Ja doch noch mehr thematisiert endlich. Vielleicht traut sich doch einer aus seinem Hinterhalt.
Count Binface.
Count Binface.
In diesem Sinne.
Wir bleiben dran.
Benita, thank you.
Vielen Dank.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.